Grüß Gott, ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen zu dem Thema Jesus Christus zum Christus. Das wird eine Folge von mehreren Arbeiten sein. Und es ist für die heutige Zeit nennen wir ja die Zeit der Bewusstseinsseele. Das heißt eine Zeit, in der der Mensch sich so weit schon entwickelt hat, dass er in seinem Bewusstsein sich eine Vorstellung machen kann von der Wirklichkeit, von der Wahrheit, die auch der Wirklichkeit entspricht und in einem Selbstbewusstsein selbstbewusst in die geistige Welt eintreten kann. Und in dieser Zeit ist es auch gegeben, dass wir heute eine viel ausführlichere Erklärung haben, eine Erkenntnis haben können über den Christus. Es stellen sich ja uns viele Fragen. Wieso sagen wir einmal Jesus? Wieso sagen wir Christus? Wieso sagen wir Jesus Christus? Der Sohn Gottes, der Menschensohn, das Wort. Ich bin der Hirte, ich bin das Tor. Wie können wir das alles in ein verständliches Weltbild, in eine verständliche Erkenntnis bringen? Damit werde ich heute beginnen und versuchen, das näher zu bringen. Der Christus. Wer ist der Christus? Und wie kann ich den Christus finden? Durch eine wahre Kunst, durch einen wahren Glauben, und durch eine wahre, erkenntnisoffene, nicht horizontierte Wissenschaft können wir uns dem Christuswesen nähern und durch die christlichen Einweihungswege. Eine hohe Individualität, den wir zum Beispiel auch nennen Christian Rosenkreuz, mit großer Christusnähe hat in seinen künstlerischen Werken dies einmal so ausgedrückt. Bald nach des Sängers Abschied ward das köstliche Leben ein Opfer des menschlichen tiefen Verfalls. Er starb in jungen Jahren, weggerissen von der geliebten Welt, von der weinenden Mutter und seinen zagenden Freunden, der unsäglichen Leiden dunklen Kelch leerte der liebliche Mund. In entsetzlicher Angst nahte die Stunde der Geburt der neuen Welt. Hart rang er mit des alten Todes Schrecken. Schwer lag der Druck der alten Welt auf ihm. Noch einmal sah er freundlich nach der Mutter. Da kam der ewigen Liebe lösende Hand und er entschlief. Nur wenige Tage hing ein tiefer Schleier über das brausende Meer, über das bebende Land. Unzählige Tränen weinten die Geliebten. Entsiegelt ward das Geheimnis. Himmlische Geister hoben den uralten Stein vom dunklen Grabe. Engel saßen bei den Schlummernden, aus seinen Träumen zart gebildet, erwacht in neuer Götterherrlichkeit, erstieg er die Höhen der neugeborenen Welt, begrub mit eigener Hand der alte Leichnam in die verlassene Höhle und legte mit allmächtiger Hand den Stein, den keine Macht erhebt, darauf. Noch weinen deine Lieben Tränen der Freude, Tränen der Rührung und des unendlichen Danks an deinem Grabe, sehen dich noch immer freudig erschreckt auferstehen, und sich mit dir sehen, dich weinen mit süßer Inbrunst an der Mutter seligem Busen, ernst mit den Freunden wandeln, Worte sagen wie vom Baum des Lebens gebrochen. Sehn dich eilen mit voller Sehnsucht in des Vaters Arm, bringend die junge Menschheit und der goldenen Zukunft unversieglichen Becher. Die Mutter eilte bald dir nach in himmlischen Triumph. Sie war die Erste in der neuen Heimat bei dir. Lange Zeiten entflossen seitdem, und in immer höherem Glanze regte deine neue Schöpfung sich, und Tausende zogen aus, Schmerzen und Qualen, voll Glauben und Sehnsucht und Treue dir nach, wallen mit dir und der himmlischen Jungfrau im Reiche der Liebe, dienen im Tempel des himmlischen Todes und sind in Ewigkeit dein. Gehoben ist der Stein, die Menschheit ist erstanden. Wir alle bleiben dein und fühlen keine Banden. Der Herbst der Kummer fleucht vor deiner goldenen Schale, wenn Erd und Leben weicht im letzten Abendmahle. Von Novalis, Hymnen der Nacht. Der Jesus Christus, durch eine ganz besondere und einzigartige Vorbereitung wurde ein menschlicher Leib herangebildet, der als einziger fähig war, einen göttlichen Geist, nämlich den Sohnesgeist, einen göttlichen Geist, der aus höchsten geistigen Sphären in den Epochen zuvor Sphäre für Sphäre bis zur Erdensphäre herabgestiegen ist. Ein Gott wird Mensch. Rudolf Steiner sagt dazu, auf dem astralen Plan Platz ist für alle, weil sich dort die Wesen durchdringen, denn das Gesetz der Undurchdringlichkeit gilt nur für den physischen Plan. Vom 21.11.1908. Und so kam ein höheres Wesen, kann ein höheres Wesen sich in ein niedrigeres Wesen hineinversetzen. Ein Elohim kann als Erzengel auftreten und der Sohn kann als hoher Sonnengeist bis in die Elohim-Sphäre herabsteigen. Also der Sohnesgott. Und von diesem Herabkommen bis zu einer Verkörperung in einem menschlichen Leib, in dem Leib des Jesus in seinem 30. Lebensjahr. Das Verkörpern des Christus in Jesus, das Auftreten und Wirken als Jesus Christus auf Erden, der Tod am Kreuz und die Auferstehung, waren die makrokosmische Geburt des Christus als Geist der Erde. Könnten wir von einem fernen Stern herunterschauen auf die Erde durch lange Jahrtausende hindurch, so würden wir einen Zeitpunkt finden, wo Christus so auf der Erde wirkt, dass die ganze Astralmaterie von dem Christus durchdrungen ist. Der Christus ist der Erdengeist. Und die Erde ist sein Leib. Alles, was auf der Erde lebt und sprießt und wächst, das ist der Christus. Er ist in all den Samenkörnern, in all den Bäumen und in allem, was auf der Erde wächst und sprießt. Darum musste Christus hindeuten auf das Brot und sprechen, das ist mein Leib. Ein Zitat von Rudolf Steiner. Bevor der Christus in der Geist der Erde wurde, verkörperte er sich in einem Menschenleib, der dazu bestimmt und vorbereitet war. Die Geburt mehreren Jesusknaben, denn es waren zwei Jesusknaben, das Leben der beiden Jesuskinder, das Zusammengehen und Weiterleben in einem Jesusleib, die hohen und schmerzhaften Erlebnisse des Zarathustra-Ich und das Erkennen der Hoffnungslosigkeit der Menschheitsentwicklung waren Vorbereitungen, dass zur Johannestaufe das Ich des Zarathustra aus dem Jesusleib entschwinden und der Christusgeist in den Leib des Jesus eintreten konnten. Wir hatten also für die Vorbereitung dafür, dass ein Geist von der Gewaltigkeit, von der unendlichen Größe eines Sohnes Gottes, eines Christus in einen Menschenleib eintreten konnte, hatten wir die Geburt von einem Jesuskind, das in dem geboren war, das Ich des damals höchst entwickelten Menschenwesen, des Zarathustra-Ich. Und dieser wuchs in diesem Jesuskinde auf. Und wir hatten die Geburt eines zweiten Jesuskindes, in dem, was wir nennen die nathanische Seele, das war ein insofern vorbereitetes Ich, dass es noch nie zuvor inkarniert war, ein ganz reines Ich. Und bei dem Verschwinden des Jesus im Tempel, da kam es dazu, dass das Ich des Zarathustra hineinging in das Jesuskind mit dem nathanischen Ich und sich vereinigte mit diesem. Und dann, als dieser lebte, dieser Jesus mit dem beiden Ich in sich, mit dem Ich des Zarathustra bis zur Jordantaufe. Und er lebte die völlige heruntergesunken Sein der Menschheit, dieses völlig Hoffnungslose, dass es keinen Ausweg mehr gab und dass die Menschheit eigentlich vor ihrem Ende stand. Und kurz vorher schilderte er diese Hoffnungslosigkeit. Und dann trat das Ich des Zarathustra aus und in der Jordantaufe senkte sich herab der Sohnesgott. Zitat Rudolf Steiner: Es ist also das Ich des Jesus von Nazareth im 30. Jahre seines Lebens das große Opfer gebracht, seine gereinigten Leiber der Individualität des Christus zur Verfügung zu stellen. Christus füllte diese drei Leiber, also den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib, aus. Nach dieser Zeit sprechen wir von dem Christus Jesus, der 3 Jahre auf der Erde herumgewandelt ist und die großen Taten in dem Leib des Jesus vollbracht hat. Oder Steiner aus dem Jahre 1906. In den vorangegangenen Kulturzeiträumen näherte sich dieses Gotteswesen, dieses Christuswesen der menschlichen Sphäre der Erde an. In dieser Annäherung in die 12 Tierkreiszeichen des Fixsternhimmels zu der Sphäre, in einem ersten Schritt, zu der Sphäre der 7 Wandelsterne in einem zweiten Schritt, über den Zusammenwirken von Sonne, Mond und Erde in einem dritten Schritt, bis hin zu einer einzelnen Verkörperung auf Erden. Jeweils wirkte das Christuswesen eine für die Menschheitsentwicklung notwendigen Harmonisierung. In der ersten Sphäre den 12 Sinnen, im zweiten Schritt den 7 Lebensorganen, im dritten Schritt der Fähigkeit von Denken, Fühlen und Wollen bis zur Harmonisierung des menschlichen Ich. Zitat: Die Gefahr, die darin bestanden hätte, dass durch den Einfluss Luzifers und Ahrimans das Ich des Menschen in Unordnung gekommen wäre, die Sinnesorgane wären in Unordnung gekommen durch Luzifer in der lemurischen Zeit, In der ersten atlantischen Zeit drohte den Lebensorganen Unordnung und Disharmonie. Und in den letzten atlantischen Zeiten den Gemütsorganen, denjenigen Organen, die dem Denken, Fühlen und Wollen zugrunde liegen. Und in der nachatlantischen Zeit drohte dem Ich selber Unordnung, weil das Ich in dieser Zeit Platz greifen sollte. In der menschlichen Entwicklung suchte man die Harmonie herzustellen zwischen diesem Ich und den Kräften des Kosmos, so dass das Ich nicht ein Spielball werde der Kräfte des Kosmos. Zitat Rudolf Steiner aus dem vom 1.6.1914. Die Wirkung der Widersacher der Menschheitsentwicklung zielt auf die Disharmonisierung oder auf die Verunmöglichung von Entwicklungsschritten. So sollten die 12 Sinne des Menschen in eine Unordnung gebracht werden. Zitat, es drohte in jener Zeit, dass die 12 kosmischen Kräfte, die auf den Menschen wirken, durch dämonische Wesen in Unordnung gerieten. Der Mensch war sozusagen infiziert mit dem luziferischen Impuls. Die 12 Sinneskräfte, denn es sind 12, des Menschen hätten sich so gestaltet, dass der Mensch übersensitiv geworden wäre. Zitat aus dem Jahre 1914. Durch das Wirken der Christuswesenheit konnten die Sinne des Menschen wieder in Harmonie gebracht werden. Das sahen die Wesenheiten der höheren Hierarchien. So wie der nathanische Jesus später lebte, war er in der lemurischen Zeit in der Geisteswelt vorhanden in einer Engelwesenheit. Und ihm war es vorgesetzt, sich mit der Christuswesenheit zu durchdringen. Während die Hüllen später durchdrungen wurden mit der Christuswesenheit, wurde damals das seelische Element dieses Engelwesens durchgeistigt von dem Christusimpuls. Damals senkte sich schon der Christusimpuls in die Seele des späteren nathanischen Jesus herab. Das geschah in der Geisteswelt, aber die Strahlen, die davon ausgingen, breiteten sich über die Erde und besänftigten die überempfindlichen menschlichen Sinne, so dass die Gefahr beseitigt wurde. Zitat aus dem 30.03.1914. In folgender atlantischer Zeit wirkten die Widersachermächte auf die 7 Lebensorgane des Menschen, um diese in Ungleichgewicht zu bringen. Zitat, in der ersten Zeit von Atlantien die Lebensorgane und der Ätherleib des Menschen in Gefahr. Diese Organe eines von dem Einfluss von Luzifer und Ahriman durchsetzten Ätherleibs hätte sich so entwickelt, dass der Mensch eine dem Menschenwesen unwürdige Gestalt angenommen hätte. Alles hätte so gemacht werden müssen, dass der Mensch das ihm Nützliche mit Gier verfolgt hätte und das, was ihm nicht zuträglich, nur unter Ekel hätte anschauen können. Zwischen Gier und Ekel wäre das menschliche Leben verlaufen, aus dem Jahre 1914 von Rudolf Steiner. Nicht nur bei den Sinnen und den Lebensorganen wurde bei Denken und Fühlen und Wollen ist das geordnete Zusammenwirken für das menschliche Sein und Wesen wesentlich. Auch hier kam es in der nun spätatlantischen Zeit zu einem Einfluss der Widersacher, die des Menschen Denken, Fühlen und Wollen in Unordnung, in wahnhaftes verwandeln wollten. Gegen Ende der atlantischen Zeit entwickelte sich die dritte Vorstufe. Wieder stand die Menschheit vor einer großen Gefahr. Jetzt sollte das Denken, Fühlen und Wollen untereinander gebracht werden. Die Seelenäußerungen sollten disharmonisiert werden, sodass der Mensch nicht in geordneter Weise das Denken, Fühlen und Wollen hätte entwickeln können, sondern dass diese sich wie wahnsinnig untereinander gerührt hätten. Als viertes war das Ich selbst in seiner Entwicklung durch die Wirkung der Widersacher gefährdet. Zitat, denn dann kam die Zeit, wo die Menschheit vor einer vierten großen Gefahr stand. In Lemurien stand der physische Leib vor einer Gefahr, dann in Atlantien die Ethoorgane und die astralen Organe. Jetzt war es das Ich, das in Unordnung kommen sollte. Zitat vom 30. März 1914. Wäre dieses Blut nicht geflossen, dann wäre im Laufe der Entwicklung die Ich-Sucht im Blute des Menschen immer größer und größer geworden. Die Reinigung des Blutes von der Ich-Sucht, das wird durch das Mysterium von Golgatha bewirkt. Das Menschenblut wurde durch diese Tat der Liebe vor seiner Ich-Sucht gerettet. Die Christustat ist so auch eine Tat, die eine Angelegenheit der Götter ist. Der Sündenfall, die Versuchung des Menschen, die Verdunkelung seines Astralleibes durch den Luzifer ist nicht vom Menschen verursacht, konnte von ihm auch nicht verhindert werden. Es war und ist eine Angelegenheit zwischen Göttern. So konnte auch der Mensch sich nicht selbst von seinem tiefen Fall in das Irdische retten. Es konnte nur der Mensch gewordene Gottessohn diese Rettungstat vollbringen. Der Mensch ist durch den Sündenfall getrennt von der geistigen Welt. Durch die Tat des Luzifer, die eine übersinnliche Tat war. Die übersinnliche Göttertat des Christus ist es, die diese ausgleicht, heilt. Sie findet auch im Sinnlichen statt, so dass der Mensch zusehen konnte. Zitat Rudolf Steiner, das Tor des Himmels ist geöffnet und herein leuchtet eine Göttertat. Zitat Ende. Die einzige Tat der Erde, die ganz übersinnlich ist. Kein Wunder, dass so viele, die eben nicht ans Übersinnliche glauben, die Tat des Christus nicht glauben können. Die Götter kannten den Tod nicht. Die Wirksamkeit der Götter hatte ihre Grenze an der Pforte zur Hölle. Der Mensch ragte in die Hölle hinein. Das war ein unterbewusstes Hineinragen in das Reich Ahrimans. Der Christus durch seinen Tod und Auferstehung konnte hinuntersteigen in den Bereich der arimanischen Kräfte und sie besiegen. In Jesus Christus sehen wir das Verkörpertsein des Sohn Gottes, des Gottessohnes, des Christuswesens, einer höchsten Sphäre der dreifaltigen Gottheit. In den Evangelien können wir finden die höchsten Ideale von Weisheit, Macht und Liebe. Erstens, das Ideal der Weisheit, Geburt des Geistkönigs, die Individualität des Zarathustra als die höchste und weiseste Individualität der Menschheit, empfangen von drei höchsten Magiern, Königen. Ein Impuls von Liebe und Güte, dem gegenüber tritt Feindschaft in der Gestalt des Herodes, wie es im Matthäus-Evangelium geschildert ist. Zweitens, die höchste Macht. Der Christus-Impuls als ein Verständnis des kosmischen Christus. Eine mächtige Wesenheit tritt in die Menschheit herein, viel größer als der Geistkönig. Im Johannes- und Markus-Evangelium geschildert. Und drittens, die höchste Bedeutung der Liebe, das menschliche, einfache, hilflose, ohnmächtige Kind, wie ausgeschlossen von der Menschheitsentwicklung. Alle können sich verwandt fühlen mit dem so einfachen Kind, das doch so groß zu allen Menschen sprach. Das Lukas-Evangelium schildert dies. Im Jesus von Nazareth war nach der Taufe im Jordan eingezogen das hohe Christuswesen. In diesem Jesus Christus lebte eine menschgewordene Wesenheit, die ein spirituelles Bewusstsein, ein bewusstes Allbewusstsein hatte und hat so vorgelebt, wie ein Mensch die Widersacher überwunden hat, in Verbindung mit der geistigen Welt ich-bewusst steht und aus dieser Verbindung mit der geistigen Welt in der physischen Welt heilend wirken kann. Wir haben also in dem Jesus Christus einen Menschen vor uns, der ein Tagesbewusstsein hat, wie wir es heute haben, und gleichzeitig ein um 3 Stufen höheres Bewusstsein, ein Allbewusstsein, ein Bewusstsein von in der kosmischen, in der geistigen Welt. Für ihn galten keine traditionellen irdischen Regeln und Sitten. Er hat sie dann gebrochen, wenn er aus dem gegenwärtigen Erleben erkannte, dass eine andere Handlungsweise zum Guten führte, aber immer die ewigen geistigen Gesetze haltend. Die moralische Intuition lebte erstmals in dem Jesus Christus, die volle ich-bewusste Geistesgegenwart, aus dem Ich heraus wahrnehmen, geistige Intuition, reines Urteil, vollständiges Erkennen und moralisches, heilendes, selbstlos liebendes Handeln. Er lehrte uns, wie wir mit den Widersachern umgehen sollen, wie wir Dämonen austreiben können, Krankheiten heilen, Schriftgelehrte und Pharisäer in ihre Grenzen weisen, überkommene Regeln dort überwinden, wo sie moralisches Handeln verhindern, dem Menschen seinen Weg weisend wieder zurück zur geistigen Welt, nun aber als selbstbewusstes, denkendes Wesen. Dieses Menschenideal sprach der Jesus Christus aus mit den Worten: Bleibt hier, bleibt bei mir, wachet und betet. Matthäus 26, 36 bis 56. Es war eine Selbstopferung des Christuswesens für die Errettung der Menschheit und eine Entscheidung für das dauerhafte Helfen bis ans Ende aller Tage. Eine selbstloseste, sich selbst vollkommen aufopfernde, frei, immer wieder und wieder schenkende Liebe, Liebestat ohne Gegenleistung. Ein Gott ging freiwillig durch diese Leiden. Er nahm in völliger Unschuld die Leiden und Schuld der Menschen auf sich. Er lebte eine völlige Machtlosigkeit, einen völligen Machtverlust, den Verlust aller Weisheit, den Zerfall seines physischen Leibes, den qualvollen Tod am Kreuz, das Erleben des Todes, den Abstieg in die Erdschichten, dem Reich Ahrimans in die sogenannte Hölle. Das Christuswesen bildete in diesem Gange durch den Tod einen neuen menschlichen physischen Leib, einen neuen Adam, den Leib, welcher der zukünftige Leib für die Menschen, für die Menschheit werden soll, die Auferstehung im neuen gebildeten Leib, der neue Adam. Dann 40 Tage, in denen er seinen Jüngern und vielen Menschen erschien, in diesem neuen Leibe, und in denen er seinen Jüngern die geistigen Weisheiten und Wahrheiten, die hinter seinen irdischen Taten während der Zeit zwischen der Taufe im Jordan und dem Kreuzestod standen, erläuterte. Dann die Himmelfahrt, die bleibende Verbindung des Christus mit der Erde als geistiges Wesen. Die Erde wird sein physischer Leib. Zitat: Wenn Sie die feste Erde nehmen mit all dem, was sie in sich hat, und dann dazu nehmen, was die Erde an Wärme umgibt, dann haben Sie ungefähr das, was man den Körper des Christusgeistes nennt. Daher das schöne Wort im Johannesevangelium, wo sich der Christus Jesus selbst bezeichnet als den Geist der Erde. Der mein Brot isset, der tritt mich mit Füßen. Zitat von Rudolf Steiner vom 1.4.1907. Durch die Anwesenheit des Christus in der Erde wird verhindert das Loslösen der menschlichen Ätherleiber von der Erde. Seitdem sich der Christus mit der Erde verbunden hat, seit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung, kann jeder Mensch, der den Christus wirklich sucht, ihm nachfolgen will, sich mit ihm verbinden will, kann an seinem eigenen Ich arbeiten, an seiner Selbstbewusstheit und so zum Christus finden. So hat der Jesus Christus uns vorgelebt, wie ein Ich-Mensch auf Erden lebt, selbst überwindend, freiwillig die Sünden der Mitmenschen auf sich nehmend, freiwillig dadurch alle Leiden, die wir ihm zugefügt haben, tragend. Vielen herzlichen Dank.